In den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten experimentieren SS-Ärzte auf unvorstellbar grausame Weise mit Gefangenen. Menschen werden extremem Unterdruck ausgesetzt, um einen Fallschirmabsprung aus großer Höhe zu simulieren und teilweise noch vor ihrem Tod seziert. Andere setzen die Ärzte stundenlang in Becken mit Eiswasser, um zu sehen, wie weit der Körper unterkühlt werden kann. Hunderte kommen ums Leben. Nach dem Zweiten Weltkrieg werden die schlimmsten verbrecherischen Menschenversuche in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen aufgerollt.
Und dann hat man sich im Rahmen dieser Prozesse auch überlegt, Forschung am Menschen muss im gewissen Rahmen durchaus ja möglich sein, aber was für Grundregeln, dass diese Forschung fair und auch ethisch vertretbar gewährleistet werden kann.
Ethikkommissionen, Wächter der Forschung oder Feigenblatt? Eine Sendung von Helmut Nordwig.
Die ersten Ethikkommissionen sind erst 3 Jahrzehnte nach den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen ins Leben gerufen worden. Ihre Aufgabe? Über die Grundregeln der Forschung an Menschen zu wachen, erklärt der Pharmakologe Professor Renke Maas. Er leitet die medizinische Ethikkommission an der Universität Erlangen.
Das Wichtigste war, dass das Ganze freiwillig ist, also dass man sagen kann, ich mache mit oder ich mache nicht mit. Und das Zweitwichtigste eigentlich, dass derjenige, der mitmacht, auch ausreichend aufgeklärt und informiert ist. Das sind also praktisch die wesentlichsten Grundprinzipien.
Ethikkommissionen gibt es vor allem an den Universitäten und für Ärztinnen und Ärzte, die keiner Hochschule angehören, außerdem bei jeder der 16 Landesärztekammern. Und dann sind da noch weitere Kommissionen für Wissenschaftsbereiche, in denen ebenfalls an Menschen geforscht wird: Psychologie, Wirtschafts-, Sprach- und Sozialwissenschaften. Nicht alle Fachleute waren da gleich begeistert, erinnert sich Professorin Hella von Unger, Vorsitzende der Ethikkommission an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität München.
In den ersten Jahren, als wir auch unsere Kommission gegründet haben, da ist ein sehr geschätzter Kollege von mir, der hat zum Beispiel gesagt, der Teufel hole die Ethikkommission. Ja, der hatte so eine ganz leidenschaftlich und auch gar nicht irrational zum Ausdruck gebrachte Überzeugung, dass die Ethikkommissionen nicht helfen, sondern dass sie im Gegenteil eigentlich der Eigenverantwortung der Forschenden möglicherweise Abbruch tun könnten.
Das denkt heute kaum noch jemand, der Untersuchungen mit Menschen macht. Doch das System der Ethikkommissionen weist auch nach mehr als 40 Jahren Defizite auf, die den Verdacht aufkommen lassen, eine echte Kontrolle der Forschung an Menschen war nie beabsichtigt.
Erstes Defizit: Forschung verbieten, das geht nur selten.
Es ist überraschenderweise, dass man eine Ethikkommission braucht, gar nicht allgemein geregelt. In der Schweiz gibt es ein Humanforschungsgesetz. Wer forschen will, da gibt es viele Regeln. In Deutschland ist es erstmal in der ärztlichen Berufsordnung geregelt. Wer ein Forschungsprojekt macht mit Menschen oder mit deren Gewebeproben oder auch nur mit deren Daten, wenn sie personenbeziehbar sind, also nicht anonym, da muss das Vorhaben von einer Ethikkommission beraten worden sein.
Beraten muss die Kommission, aber sie muss ein solches wissenschaftliches Vorhaben nicht genehmigen. Mit 2 Ausnahmen. Wer Medikamente testen will, braucht immer die Zustimmung einer Ethikkommission. Genauso ist es, wenn sogenannte Medizinprodukte, etwa Hüftgelenke oder Brustimplantate, untersucht werden. Will eine Ärztin oder ein Arzt aber zum Beispiel ein neues Operationsverfahren entwickeln oder Daten aus Krankenakten auswerten, dann kann sie oder er das theoretisch auch tun, wenn die Ethikkommission das nicht befürwortet, auch wenn Renke Maas das noch nicht erlebt hat.
Also keiner wird einen, der sich hier beraten hat und denen wir gesagt haben, das würden wir so nicht machen, wird es denn trotzdem machen, aber trotzdem, es ist weicher geregelt, als man denken würde.
Das ist auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften so. Wer zum Beispiel Tondokumente seltener Sprachen anfertigt oder Menschen nach ihren politischen Einstellungen befragt, muss nicht unbedingt eine Ethikkommission hinzuziehen. Dabei gibt es auch hier ethische Fragen. Ist es überhaupt möglich, dass alle Versuchspersonen zustimmen? Wie wird Anonymität gewährleistet? Nur wer für solche Studien Geld, etwa von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, bekommen will oder die Ergebnisse in bestimmten Fachzeitschriften veröffentlichen möchte, wird von diesen Instanzen dazu verpflichtet, eine Ethikkommission zu fragen. Sonst aber gilt:
Es gibt keine Pflicht, einen Ethikantrag einzureichen, zumindest nicht im sprachwissenschaftlichen oder geisteswissenschaftlichen Bereich. Es wird aber zunehmend erfreulicherweise Praxis, dass Antragstellerinnen und Antragsteller ihre Studien absichern lassen wollen mit Blick auf ethische und datenschutzrechtliche Unbedenklichkeit. Wir verstehen uns als so eine Art Serviceeinrichtung für diejenigen, die diese ethische Begutachtung wünschen.
Erklärt Professorin Angela Grimm, die Leiterin der Ethikkommission bei der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft. Weil im Bereich der Geisteswissenschaften Ethikkommissionen nicht weit verbreitet sind, suchen sogar solche Fachleute ethischen Rat bei ihrem Gremium, für die es gar nicht zuständig ist, erzählt sie. Das erlebt auch die Soziologin Hella von Unger so. Forschungsvorhaben verbieten kann aber auch die Ethikkommission bei der Sozialwissenschaftlichen Fakultät in München nicht.
Nein, das kann sie nicht, sondern das finde ich auch sehr richtig und gut so, dass das in den Sozialwissenschaften ein freiwilliger, ein optionaler Diskurs ist, der dann eben auch beratenden Charakter hat. In den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass die Antragstellerinnen von sich heraus intrinsisch motiviert sagen, ich habe hier so eine komplexe Sachlage, da möchte ich gern einen ethischen Rat zu haben. Und in solchen Fällen geben wir eine Rückmeldung, aber wir könnten es im Prinzip nicht unterbinden, wenn die Kolleginnen trotzdem diese Forschung umsetzen.
Besonders sorgfältig müssen zum Beispiel Studien mit Kindern abgewogen werden. Haben die kleinen Versuchspersonen überhaupt etwas von dem Forschungsprojekt? Ist es für die Gesellschaft wichtig? Und überwiegt der mögliche Nutzen tatsächlich die Belastung? Viele Wissenschaftler schätzen die Möglichkeit zu einem ethischen Diskurs, obwohl die tatsächliche Macht von Ethikkommissionen begrenzt ist, wenn es nicht um Studien zu Arzneimitteln oder Medizinprodukten geht. In anderen Bereichen der Medizin können Forschungsprojekte ebenfalls ethisch umstritten sein, etwa im Bereich der Gentherapie. Aber da gibt es immerhin gesetzliche Regeln, was erlaubt ist und welche Bedingungen erfüllt sein müssen. Trotzdem haben die Ethikkommissionen hier eine wichtige Aufgabe, erklärt Professor Georg Markmann, der diesem Gremium an der Medizinischen Fakultät der Universität München angehört.
Man könnte es sogar so zuspitzen, dass die erste ethische Anforderung an Forschung am Menschen ist, dass es ein wissenschaftlich solides, ein wissenschaftlich gut gemachtes Forschungsprojekt ist. Und es ist auch tatsächlich so, dass wir immer wieder Hinweise geben zum wissenschaftlichen Design, zur Frage, wie groß müssen die Gruppen sein, wie viele Probanden braucht man, wie ist die statistische Auswertung, weil es einfach ethisch geboten ist, Forschung, wenn man sie dann macht, wissenschaftlich wirklich bestmöglich zu machen.
Auch bei der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft beurteilt die Ethikkommission Forschungsvorhaben unter anderem nach solchen Kriterien, erläutert Angela Grimm, die selbst über zugewanderte Kinder forscht, die Deutsch lernen.
Kann die Antragstellerin, der Antragsteller zeigen, dass durch die Studie es einen bestimmten Erkenntnisgewinn gibt? Also ist die Belastung der Probanden durch diese Untersuchung überhaupt gerechtfertigt, gemessen am zu erwartenden Erkenntnisgewinn? Ein zweiter wichtiger Punkt ist, ob tatsächlich die Versuchspersonen angemessen aufgeklärt werden und auf ihre Rechte hingewiesen werden. Und der dritte ist, wie wird mit den erhobenen Daten umgegangen, werden die Persönlichkeitsrechte gewahrt?
Auch andere Punkte überprüft die Ethikkommission. Wie läuft die Untersuchung genau ab? Was mutet sie den Probanden zu? Gibt es Gefahren für diese Versuchspersonen? Werden die Versuchspersonen wirklich verständlich aufgeklärt, auch Menschen ohne höhere Schulbildung? In allen Bereichen haben die Ethikkommissionen solche Checklisten. Auch in der sozialwissenschaftlichen Forschung gibt es Themen, die ethisch und wissenschaftlich umstritten sein können. Hella von Unger.
Wenn jetzt in neuen gesellschaftlichen Feldern, in digitalen Feldern Phänomene erforscht werden, die strafrechtlich relevant sind, wie beispielsweise Hate Speech im Internet, dann sind die ethischen Fragen für sozialwissenschaftliche Forschung so komplex, dass da einfach der Dialog mit wissenschaftlichen Peers gesucht wird, um da irgendwie das ein bisschen abzuklären und zu wissen, wie kann ich denn jetzt ethisch vertretbar in diesem Feld forschen. Ja, bei Hate Speech ist ja einfach die Gefahr da, wenn man das zum Gegenstand der Forschung macht, reproduziert man vielleicht sehr hasserfüllte Aussagen. Und da muss man sich Gedanken darüber machen, wie man das macht, wie man das einfängt, wie man Hate Speech als solches ausweist und so weiter.
Diese Absichten einer Antragstellerin oder eines Antragstellers werden dann in der Ethikkommission diskutiert. Häufig machen deren Mitglieder Verbesserungsvorschläge. Hier könnte die Information für die Probanden noch verständlicher sein. Dort erscheint uns die Aufwandsentschädigung für die Versuchspersonen so hoch, dass die möglicherweise in erster Linie aus finanziellen Gründen bei dem Projekt mitmachen. In der Regel ändern die Forschenden ihre Vorhaben dann entsprechend dieser Empfehlungen. Verpflichtet sind sie aber meist nicht dazu.
Zweites Defizit: Arbeit in der Ethikkommission nur in der Freizeit.
Allein in der Medizin gibt es 54 verschiedene Ethikkommissionen zwischen Greifswald und Freiburg. Wie viele Menschen und welche ihnen jeweils angehören, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt ja kein einheitliches Gesetz dazu. Die Mitglieder werden mal vom Rektor der Universität, mal von der Fakultät ernannt. In Bayern bestimmt wiederum das Wissenschaftsministerium darüber, wer zu einer medizinischen Ethikkommission gehört. Renke Maas konnte da schlecht Nein sagen. Schließlich ist er der Arzneimittelspezialist an der Universität Erlangen.
Dann ist man meistens erstmal, was war bei mir auch so, einfach reguläres Mitglied der Kommission. Und irgendwann, der Vorsitzende war ausgeschieden, dann ging es darum, wer macht es denn als Nächster. Dann hat es mich getroffen oder wie man es auch immer nennt. Also das ist zwar eine ehrenvolle Aufgabe, ist halt aber auch viel Arbeit, sodass man die Freiwilligen meistens schon etwas suchen muss.
Denn die Mitgliedschaft in einer Ethikkommission ist ein Ehrenamt. Geld gibt es keines, höchstens bei manchen Gremien eine geringe Aufwandsentschädigung. Auf der anderen Seite steht der enorme Arbeitsaufwand. Laufend fallen ganze Ordner mit Forschungsanträgen an, die begutachtet werden sollen, in der Freizeit. Auch der Münchner Medizinethiker Georg Markmann erlebt das so.
Es ist tatsächlich für mich zeitlich eine große Herausforderung, das in meinem Alltag unterzubekommen. Und es ist häufig so, dass ich dann doch wieder auf dem letzten Drücker dann noch am Wochenende oder abends über den Protokollen sitze und dann meine Gutachten schreibe zu diesen Forschungsvorhaben, weil das nicht zu meinen normalen Dienstaufgaben gehört. Meine normalen Dienstaufgaben sind Forschung und Lehre im Bereich der Medizinethik, aber nicht die Mitarbeit in Forschungsethikkommission.
Und die verteilt sich oft auf zu wenige Köpfe. Jedenfalls angesichts der Zahl der Anträge, die vor allem in der Medizin laufend zunimmt. Rund 1000 Forschungsvorhaben pro Jahr soll beispielsweise die 38-köpfige Ethikkommission an der Ludwig-Maximilians-Universität in München beurteilen. Man kann sich nicht recht vorstellen, dass so wirklich immer gründlich und gut durchdacht geprüft wird, auch wenn alle Kommissionsmitglieder sich nach Kräften bemühen. Und tatsächlich gibt es auch mal sehr fragwürdige Entscheidungen.
Aachen, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, kurz RWTH. Ein Lobbyverein der Autoindustrie beauftragt im Jahr 2012 Forschende mit einem Experiment. Junge, gesunde Männer sollen einige Stunden lang gezielt unterschiedliche Mengen von Stickstoffdioxid einatmen. Das Gas, das 5 Jahre später wegen des Dieselskandals Schlagzeilen machen sollte.
Eigentlich gibt es in der EU zu diesem Zeitpunkt längst Grenzwerte für Stickstoffdioxid, die an Arbeitsplätzen gelten. Doch die Industrie hofft damals zeigen zu können, dass Stickstoffdioxid doch nicht so schädlich ist. Jede dritte Versuchsperson atmet im Versuch kurzzeitig mehr ein, als der damalige Grenzwert es zulässt. Als der Fall Schlagzeilen macht, schreibt die Hochschule in einer Stellungnahme wörtlich:
Der Studie liegt ein Forschungsantrag zugrunde, der von der Ethikkommission der Uniklinik RWTH Aachen geprüft und genehmigt worden war. Es kam kein Mensch zu Schaden.
Also ich habe es seinerzeit auch mit Erstaunen gelesen und zwar aus 2 Gründen. Einmal, dass es überhaupt gemacht wird. Ich bin eigentlich immer der Meinung und das ist eigentlich auch eine Grundregel, dass Schädigungen nicht experimentell untersucht werden dürfen. Und von der Sache her frage ich mich, was an der Stelle das Studienziel ist.
Professor Gerd Antes hat bis 2018 das deutsche Cochrane-Zentrum geleitet, bei dem es um wissenschaftlich basierte Medizin geht. Über die Aachener Studie kann er nur den Kopf schütteln und über die Ethikkommission dort, die eben nicht das getan hat, was man landläufig von ihr erwartet. Nämlich die Frage beurteilt, ob eine Studie ethisch gerechtfertigt ist. Sie wäre an einem anderen Ort wahrscheinlich nicht genehmigt worden. Denn 2 verschiedene Ethikkommissionen kommen bei derselben Frage nicht unbedingt zum gleichen Schluss, berichtet Renke Maas.
Wenn Sie einen Fall haben und zu 10 deutschen Gerichten gehen, werden Sie auch sehen, immer wenn Menschen entscheiden, gibt es manchmal unterschiedliche Auffassungen. Und das ist im ethisch-medizinischen Bereich genauso. Das heißt, es ist, glaube ich, auch falsch zu erwarten, dass, wenn Sie den gleichen Fall allen deutschen Ethikkommissionen geben, dass Sie von allen die absolut gleiche Entscheidung kriegen. Die grobe Entscheidung sollte ungefähr ähnlich sein.
Drittes Defizit: Die Interessen der Versuchspersonen. Sie kommen zu kurz.
Unterschiedlich werden in den Kommissionen auch die Interessen von Forschenden gegen die der Versuchspersonen gewichtet. In einigen Gremien gibt es nicht nur Fachleute, sondern auch Probanden und Patientinnen sind vertreten, also diejenigen, an denen geforscht werden soll. Das ist aber längst nicht überall so. Ab Februar 2022 wird das jedoch zumindest für Arzneimittelstudien gesetzlich so geregelt sein. Sogenannte Laien sind zum Beispiel in der Ethikkommission der Bayerischen Landesärztekammer vertreten. Ananda Plate ist eine davon.
Mitten im Studium in Barcelona wurde ich dann krank und dann nach einigen Fehldiagnosen kam eben die Krebsdiagnose, ein Lymphdrüsenkrebs. Ich habe dann eben angefangen, mich dafür zu interessieren, was in der Gesundheitspolitik passiert, vor allen Dingen in der Forschung. Und das hat dann auch hauptsächlich damit zu tun gehabt, dass ich auch konfrontiert wurde mit der Entscheidung, in einer Studie teilzunehmen oder nicht. Es ist ja dann doch schon ein sehr besonderes Gefühl, wenn man selbst entscheiden muss, ob man Weg A oder Weg B nimmt und was die Konsequenzen, die Risiken und die potenziellen Nutzen davon sind.
Heute ist Ananda Plate Geschäftsführerin einer europäischen Patientenorganisation. Und abends und am Wochenende liest sie Forschungsprojekte, speziell Medikamentenstudien, die Ärzte in Bayern bei der Ethikkommission einreichen. Ihr ist es sehr wichtig, die Perspektive der Patienten einzubringen. Vor allem die der Patientinnen kommt oft zu kurz, sagt sie.
Es gibt mehrere Sachen, die einem immer wieder auffallen. Im Studiendesign zum Beispiel. Welche Subgruppen werden zugelassen? Frauen zum Beispiel, die manchmal ungerne genommen werden, weil sie ja potenziell schwanger werden könnten. Das ist ein Risiko. Altersgrenzen, Vorerkrankungen. Für uns ist halt wirklich wichtig, dass diese Medikamente, die dann später eventuell auf den Markt kommen, dass die halt auch in der Realität für alle Patienten in jeder Altersgruppe funktionieren.
Gegenüber den Ärztinnen und Ärzten sei sie in der Kommission gleichberechtigt, schildert Ananda Plate. Sie werde auch nicht als lästiges Anhängsel betrachtet. Sie hat Jura studiert und sich später auf den Datenschutz spezialisiert. Auch da vertritt sie in der Kommission als ehemalige Patientin oft eine ganz andere Position als diejenigen, die sagen, Daten aus Krankenakten dürfen keinesfalls weitergegeben werden, auch nicht an andere Forschende, die sie für Studien brauchen könnten.
Es ist eine sehr paternalistische Art zu schützen vor etwas, wo viele Patienten nicht gegen geschützt werden wollen. Die Alternative ist manchmal der Tod. Und wenn du zwischen Daten hergeben für die Forschung und Sterben aussuchen musst, dann ist es, glaube ich, ziemlich klar. Und das ist sehr schwer zu verstehen, wenn man nicht in dieser Situation war.
In den Sozialwissenschaften sind Menschen, an denen Studien gemacht werden, nicht in der Ethikkommission vertreten. Die Leiterin des entsprechenden Gremiums an der Universität München, Hella von Unger, nennt zwei Gründe dafür. Zum einen eine ganz andere Ausgangssituation als in der Medizin. Forschung in den Sozialwissenschaften funktioniert nur, wenn Versuchspersonen überhaupt mitmachen, wenn sie sich zum Beispiel interviewen lassen. Die Probanden haben hier also von vornherein eine bessere Position als Patientinnen, die auf ihren Arzt angewiesen sind. Zweitens gibt es in der Medizin organisierte Interessengruppen von Patienten. Da hätten Forschende einen Ansprechpartner, sagt Hella von Unger, und der fehle oft in den Sozialwissenschaften.
Versuchen Sie mal, VertreterInnen zu benennen für im Prinzip die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Bei uns sind es ja einfach Menschen, die in dieser Gesellschaft leben und auch anderswo. Das heißt, da wäre eine Vertretung zu organisieren schwierig.
Wenn die Ethikkommission jedoch den Eindruck hat, dass die Interessen der Betroffenen bei einem Forschungsvorhaben zu wenig berücksichtigt werden, kann sie aus deren Kreis eine Stellungnahme einholen. International passiert es bereits regelmäßig, etwa wenn Menschen aus indigenen Völkern erforscht werden, die eigene Interessenvertretungen haben.
Viertes Defizit: Wer beurteilt wen? Da bleibt man unter sich.
Die meisten Ethikkommissionen sind an Universitäten angesiedelt und deren Mitglieder stammen fast immer aus derselben Fakultät, aus der auch die Forschungsanträge kommen. Nur die eigenen Vorhaben dürfen sie nicht mitberaten. Gerd Antes findet das fragwürdig. Er sieht zumindest die Gefahr,
dass, salopp gesagt, die eine Krähe der anderen kein Auge aushackt. Im Klartext gesagt, ich beurteile eine Studie oder einen Antrag heute negativ und kritisiere es sehr massiv. Und dann weiß ich, dass derjenige, der das diesmal eingereicht hat, vielleicht in 5 Jahren in der Ethikkommission sitzt und dann meinen eigenen Antrag genauso kritisch beurteilt.
Und deshalb hielten sich die Mitglieder der Ethikkommission im Zweifelsfall lieber zurück, meint Gerd Antes. Zum Beispiel gegenüber einer Kollegin, mit der sie als Ärzte vielleicht gemeinsam Patienten operieren. Mitglieder von Ethikkommissionen widersprechen. Man versuche natürlich neutral zu sein, auch wenn man sich kenne. Renke Maas, Leiter der Medizinethikkommission in Erlangen, sieht hier zum Beispiel kein Problem.
Würde man ja manchmal denken, dann kommen diese Sprüche, hackt eine Krähe der anderen ein Auge aus oder nicht. Überraschenderweise sehe ich das relativ wenig. Es ist manchmal sogar sehr sinnvoll, wenn man weiß, wer das ist, weil ganz viel ist ja auch, wie schätzt man die Person an, was kann der oder diejenige. Das ist viel leichter, wenn man ungefähr weiß, wer das ist, was der oder die macht. Und die Kommission ist da auch relativ unabhängig. Da ist es nicht, dass ein der Kollege dann auf dem Flur böse anguckt.
Zumindest in einem Bereich wird diese Verflechtung bald abgeschafft, bei Medikamentenstudien. Auf diesem Gebiet hält die Europäische Union es für besonders problematisch, wenn ein Gremium über Forschende der eigenen Institution urteilt. Deshalb wird ab Februar 2022 eine zentrale Stelle die Anträge auf die Ethikkommissionen in Deutschland verteilen, nach einem vorher festgelegten Plan, einfach in der Reihenfolge des Eingangs. Das wird aber nur bei Arzneimittelforschung so sein.
Fünftes Defizit: Transparenz, Fehlanzeige.
Auch sonst gäbe es noch einiges zu verbessern, damit Ethikkommissionen wirklich immer dafür sorgen können, dass bei der Forschung an Menschen höchste ethische Standards eingehalten werden. Zum Beispiel, dass die Öffentlichkeit ihnen auf die Finger schauen kann. Bisher tagen die Kommissionen hinter geschlossenen Türen, die Sitzungsprotokolle werden nicht veröffentlicht und sogar die Forschungsvorhaben selbst sind geheim. Gerd Antes kann da wieder einmal nur den Kopf schütteln.
Also es hat ein Geschmäckle, kann ich ganz klar sagen, auch für mich. Müsste gerade in der heutigen Zeit, wo alles nach Transparenz schreit, auch diese Transparenz bei den Ethikkommissionen einfordern und das sollte aus meiner Sicht geändert werden, eindeutiger.
Und dann gibt es noch das grundsätzliche Problem, wem dient die Ethikkommission? Den Versuchspersonen oder den Forschenden? Gesetzlich geregelt ist das ja nicht und auch politisch zurzeit kein Thema. In den Sozialwissenschaften ist es ziemlich eindeutig, das Gremium soll die Versuchspersonen schützen, damit sie keinen Schaden erleiden. Nur unter dieser Voraussetzung können die Wissenschaftler forschen. In der Medizin ist es aber nicht so einfach, sagt der Medizinethiker Markmann. Denn da geht es einerseits darum, Schaden für die Probanden zu vermeiden. Auf der anderen Seite steht der mögliche Nutzen für zukünftige Patienten.
Wir haben natürlich auch die Verpflichtung, gute, ethisch vertretbare Forschung durchzuführen. Denn das ist sozusagen das Kernelement für den Wissensfortschritt in der Medizin. Wir werden Patientinnen und Patienten nur dann besser helfen können in Zukunft, wenn wir Forschung machen. Sodass wir da eine richtige Balance brauchen zwischen Probandenschutz auf der einen Seite und der Verpflichtung, gute Forschung zu ermöglichen auf der anderen Seite.
Und diese Balance fällt je nach Bundesland, je nach Universität anders aus. Es wäre endlich an der Zeit für klarere Regeln und für Ethikkommissionen, die sie wirklich überprüfen können.
Sie hörten in IQ Wissenschaft und Forschung: Ethikkommissionen, Wächter der Forschung oder Feigenblatt? Eine Sendung von Helmut Nordwig, Redaktion Nicole Ruchlack.